Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen von euch, die mich noch überhaupt so gar nicht kennen, würde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marianne Raue. Ich betreibe zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim seit 10 Jahren hier in Berlin das Restaurant Tim Raue. Wir sind aktuell mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und diese große Ehre teilt in Berlin auch Janine Kessler, die heute bei uns hier im Wald in Dahlem bei den Wildschweinen und Füchsen zu Gast ist. Ihr habt auch 2 Michelin-Sterne in eurem wunderschönen Restaurant Horvath hier in Berlin. Herzlich willkommen, liebe Janine. Schön, dass du da bist.
Hallo Marianne, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Es war mir eine sehr, sehr große Freude, dass du zugesagt hast. Ich habe eben schon vor dem Gespräch gesagt, du warst gleich eine Kandidatin für dieses Format, an die ich als allererstes gedacht habe. Aufgrund dessen, weil wir uns ja in dem Thema Berlin Food Kollektiv ein bisschen besser kennenlernen konnten.
Genau.
Und deswegen fand ich einfach so die Begegnung mit dir so interessant, dich als Mensch und als Gastgeberin und als Chefin, dass ich dich unbedingt bei mir haben wollte. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist zu diesem schönen Anlass, dem Champagner trinken und reden.
Da sage ich nicht nein, wenn so eine Einladung kommt. Ne? Vielen Dank für die lieben Worte, das gebe ich gern zurück.
Wollen wir vielleicht einmal anstoßen?
Sehr gern.
Dann können nämlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht sich auch noch mal ein schönes Gläschen aufmachen und zurücklehnen. Wir trinken heute, ich weiß nicht, ob du das Champagner-Weinut kennst, das ist eine Winzerinnen-Champagner, um das mal so zu sagen. Das ist das Champagner-Weingut Aurore. Der Champagner heißt Casanova und der ist, wird produziert in den Bergen von Reims, in den Weinbergen von Reims. Die Champagner-Produzentin ist eine Frau, die früher mal Ballett getanzt hat und dann das Unternehmen der Eltern übernommen hat und darüber sehr, sehr glücklich ist, angefangen hat, biodynamisch zu arbeiten, wirklich Pestizide und alles rauszulassen. Den Champagner, den man aktuell trinken kann, die Grundweine sind aus 2014 und es sind, jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube 45% Chardonnay, 45% Pinot Noir und 10% Pinot Meunier. Das kommt hin. Und das sind 100%, ich hoffe. Wir haben richtig gerechnet. Und ich fand das einen ganz schönen Anlass, den heute aufzumachen und den mit dir zu trinken, weil das, glaube ich, auch wirklich so ein Frauenpower-Champagner ist, so wie du bist.
Absolut, der soll uns durchs Gespräch tragen.
Genau. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre das mit Sicherheit sehr, sehr interessant, wenn du mal ganz kurz was über dich erzählen würdest, vielleicht deinen Werdegang, deinen Lebensweg in kurzen Worten, weil einige werden dich mit Sicherheit nicht kennen und dass du alle dann auch alle im Bilde sind.
Ja, absolut, gerne. Ich bin Janine Kessler. Ich bin Geschäftsführerin vom Restaurant Horvath, betreibe das Restaurant jetzt seit 6,5 Jahren, also bald werden es 7 Jahre tatsächlich, gemeinsam mit meinem Mann Sebastian Frank, der jetzt auch schon über 10 Jahre Küchenchef in dem Restaurant ist. Ich bin gelernte Hotelfachfrau, habe mit 16 meine Ausbildung begonnen.
Ganz jung.
Und ganz jung, genau. Ich habe tatsächlich schon frühzeitig angefangen, im Hotel zu jobben, mit Ferienjobs. Mir war es von Kindesbeinen oder ganz in ganz jungen Jahren schon sehr wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen und selbstständig zu sein in jeder Lebenslage. Und genau, das heißt, es hat mich tatsächlich schon früh zu meinem Beruf hingezogen und ich habe da ganz, ganz früh gespürt, dass das für mich der Weg sein soll. Habe aufgrund dessen auch dem Abitur versagt und meine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen und bin dann mit 18 nach Österreich gegangen. Da habe ich auch tolle Jahre verbracht, an verschiedenen Orten in Österreich gearbeitet, in Kitzbühel, am Wörthersee. Und schlussendlich bin ich dann auch, um das mal abzukürzen, im Interalpenhotel Tirol gelandet, in Tirol. Das ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel, wo ich dann auch 3,5 Jahre angestellt war. zum Schluss als Oberkellnerin und dort habe ich Sebastian kennengelernt.
Ah, romantisch.
Ja, so eine ganz klassische
Koch-Kellner-Begegnung. Dass es immer noch gibt. Sehr ja, schön.
Auf jeden Fall. Da waren wir noch jung, ne?
Ist doch noch gar nicht so lange her.
Ja, naja. Aber ja, genau. Und ja, wir haben dann gemeinsam noch zwei Jahre dort gearbeitet als Paar. Und als wir dann gemerkt haben, okay, irgendwie wird die Nummer hier ein bisschen fester zwischen uns beiden, habe ich gesagt, mich zieht es irgendwie dann doch wieder zurück in meine Heimat nach Berlin und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mich zu begleiten oder dass wir das gemeinsam machen, ob das unser Weg ist. Und ja, dann sind wir nach Berlin gekommen. Ja. Dort habe ich dann im Adlon angefangen zu arbeiten.
Ach, siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Genau, da war ich tatsächlich auch nicht so lange. Also ich habe auch im Vorstellungsgespräch im Restaurant Reinstoff gehabt zu der Zeit.
Nein,
ja, tatsächlich. Bei Sabine und Daniel, wobei das Gespräch hatte ich mit Daniel Achilles geführt damals. Die hatten die Stelle dann aber schon vergeben. Und so habe ich im Adlon angefangen. Oder nein, entschuldige. Tatsächlich war es dann irgendwie so, genau, dass sie dann auch zugesagt hatten. Und ich hatte mich dann aber fürs Adlon entschieden, weil ich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass Sebastian und ich eigentlich auch in nächster Zeit irgendwie mal Richtung Familienplanung gehen möchten. Und das kam mir dann ja ein bisschen besser zu vertreten vor, wenn ich das im Adlon vielleicht dann angehe, als jetzt in einem kleinen Restaurant, in dem es vielleicht ein bisschen mehr wehtun würde. Ja, obwohl mich das damals sehr gereizt hat. Und dann hatte ich aber tatsächlich schon den Vertrag auch unterschrieben im Adlon. Und ja, deswegen hat mich mein Weg dann dorthin geführt letztendlich. Ja, ich bin dann auch ein Jahr später schwanger geworden und wir haben unseren Sohn bekommen, Oliver. Der ist jetzt 9 Jahre alt. Und genau, von dort aus ging es dann erstmal auch, also ich habe auch bis zum Schluss gearbeitet und habe dann auch verschiedene Einblicke in den F&B-Bereich bekommen. Während meiner Schwangerschaft konnte ich ja dann auch irgendwann nicht mehr komplett im Restaurant arbeiten und bin dann in die F&B-Abteilung gewechselt und habe da ein bisschen mitgearbeitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, dann ist unser Sohn geboren worden und nach der Elternzeit habe ich in einem privaten Business-Club angefangen, im Berlin Capital Club.
Ach,
Hilton oben. Und da war dann so der klassische Werdegang. Mutter, der Partner ist Küchenchef in einem Restaurant, arbeitet in der Gastronomie. Dann habe ich tatsächlich ja, an einer Bar im Frühstücksservice begonnen. Ja, und das war dann eine ganz große Herausforderung und da sind wir eigentlich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen beim Thema, wie man so junge Mütter dann auch wieder in ihren Arbeitsalltag inkludieren kann und das...
Und auffangen natürlich auch.
Absolut, ja. Das war nicht einfach, die Zeit. Also das war auch die prägende Zeit eigentlich, ja, wo wir dann für uns beschlossen haben, dass der Weg uns in die Selbstständigkeit führen wird.
Weil deine Möglichkeiten auch wirklich begrenzt waren?
Ja, also eigentlich hat es schon früher angefangen, als Sebastian und ich uns kennengelernt haben. Da haben wir dann zwischendurch immer so Berlin-Aufenthalte gehabt, wo wir ja für ein paar Wochen mal so Saison, war die Saison unterbrochen. Man hat ja immer Saisonverträge gehabt. Und in der Zwischenzeit ist man dann nach Hause gefahren. Und dann waren wir irgendwie mal 4 Wochen in Berlin, haben bei meinen Eltern geschlafen damals noch. Ja. Und in der Zeit haben wir ein Existenzgründerseminar gemacht zusammen. Und da haben wir utopisch unser gemeinsames Restaurant geplant und wir waren damals, ich glaube, ich war, oh Gott, wie lange bin ich? Ich glaube, ich war 21, 22 und da haben wir auch schon im Rahmen dieses Existenzgründerseminars einen Businessplan geschrieben und so eine Utopie hergestellt. Und das heißt, der Gedanke keimte schon länger in uns und man hat ihn dann allerdings auch länger verworfen, weil man auch einfach mal in Berlin ankommen wollte. Sebastian hat ja dann 2010 die Stelle als Küchenchef angetreten im Restaurant Horvath und war da ganz gut untergebracht. Und ich habe mir dann halt nach meiner Elternzeit wirklich auch, ich habe halt versucht, zurück in den Berufsalltag zu finden und was zu machen, was meiner Kompetenz und meiner Profession entspricht. Das war aber nicht vereinbar. Und ja, das war die größte Herausforderung. Und die damaligen Inhaber vom Restaurant Horvath haben tatsächlich schon vorher mal angefragt, ob wir das zusammen übernehmen würden, weil sie ein zweites Lokal aufgemacht hatten. Und ja, da war dann irgendwann für uns der Zeitpunkt erreicht. Das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert tatsächlich. Aber wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist der richtige Moment für uns. Jetzt wollen wir den Schritt wagen in die Selbstständigkeit.
Man muss ja auch finanziell sich auch dafür erstmal ein bisschen rüsten. Ne? Das ist ja auch nicht so, als ob man, wenn man so ein Restaurant übernimmt. Ja. Die hatten ja damals auch, hatten die damals auch schon einen Stern? Oder kam der,
unter der Sebastian hatten sie einen Stern, er kocht schon, genau. Und so haben wir es dann auch übernommen, genau. Ich glaube, dass wir ganz viel Glück hatten auch zu der Zeit, unter diesen Umständen den Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Ich glaube, dass unser Invest nicht so hoch war wie bei anderen Gastronomen, die starten mussten. Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt auch nicht so viel in der Tasche, um ehrlich zu sein. Das heißt, das ist für uns gut ausgegangen und wir haben das gestemmt bekommen. Aber ja, das war natürlich für uns trotzdem unheimlich viel Geld. Ne? Also, und auch dieser Schritt in diese in dieses Netz, in dieses Netz ohne Boden, sagt man es so? Wie sagt man das genau?
Boden ohne Sicherheitsnetz.
Ja, genau. Ja. Und ich bin so ein sicherheitsbedachter Typ. Das war für mich so eine Überwindung. Ja, und dann mit Kind. Und Luisa, als wir übernommen haben, war unterwegs. Unsere kleine Tochter, die jetzt 6 Jahre alt ist. Als wir die Eröffnung vom Horvath gefeiert haben, im Januar 2014, da war ich irgendwie in der 12. oder 13. Woche schwanger und ganz viele Journalisten, da habe ich mich noch schwarz gekleidet, sodass mich nicht irgendwie jemand ansprechen würde. Aber das war tatsächlich ein absolut krasses Jahr. Also die Geburt von Luisa und
die Selbstständigkeit.
Die Selbstständigkeit, die uns...
Ist ja auch mal was anderes, als wenn man das plant und wenn es dann soweit ist. Weil es gibt ja so viele Dinge, die dann, es fängt ja bei so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, das ist ja Gehaltsabrechnung.
Ja, absolut.
Also das Erste. Das läuft ja dann, dass man dann auf der anderen Seite steht und sich darum kümmern muss, dass die Mitarbeiter ihre Gehälter regelmäßig bekommen und dass das halt alles richtig also ordnungsgemäß abgerechnet sein muss und schriftlich und dass man einen guten Steuerberater braucht.
Ja. Ich habe gehört, dass du einschlägige Erfahrungen damit gemacht hast, habe ich mitbekommen.
Dafür bin ich mit dem, den ich jetzt habe. Ja. Oder die zwei, die ich habe.
Ja, das ist total
mehr
wichtig.
Da habe ich halt einen super Glücksgriff, sowohl die monatliche BWAs, die ich mache, als auch dann den Jahresabschluss. Das machen für mich zwei verschiedene Firmen und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Also das, ich glaube, dass etwas so schlecht gelaufen ist, hat eben dafür gesorgt, dass man das andere erstens mehr zu schätzen weiß, wenn es dann gut läuft und vor allen Dingen dann auch viel besser darauf achtet. Aber das ist in vielen Dingen im Leben so.
Also was wir an Herausforderungen hatten im ersten halben Jahr, das war ja also sondergleichen. Sowas habe ich noch nicht erlebt, was ich für Müll gemacht habe am Anfang. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Erzähl mal.
So spontan ein Beispiel fällt mir jetzt gar nicht mal ein. Aber ich hatte ja tatsächlich das große Glück bei den Vorbesitzern, die auch wirklich gute Freunde geworden sind über die Jahre, Edith Berlinger und Dietmar Schweitzer sind die Vorbesitzer vom Restaurant Horvath. Die haben das Lokal ja an demselben Standort seit 2004 dort betrieben und haben jetzt das Restaurant Rio Grande mit einem Blick auf die Oberbaumbrücke. Und ich war dann irgendwann, als ich in diesem nach meiner Elternzeit in dem privaten Business Club gearbeitet habe, war ich irgendwann schon fast also wie ausgebrannt. Ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin einer Vorstellung hinterhergerannt, die man nicht erfüllen kann. Sei es, dass ich das Gefühl hatte, also ich habe halt im Frühstücksservice gearbeitet. Sebastian hat unseren Sohn damals dann zum Kindergarten gebracht und ich musste ihn halt um 16 Uhr abholen. Dann gibt es ja diese festen Kita-Verträge, wo du dann pünktlich sein musst. Und das ist regelmäßig zum Problem geworden, weil der Frühstücksservice ging in den Mittagsservice über und der Mittagsservice ins Kaffeegeschäft. Und Ich kannte das bisher nicht so, dass man dann seine Kollegen irgendwie auf einmal stehen lassen muss, weil man los muss. Oder dann kriegt man einen Anruf von der Kita. Gerade das erste Jahr in der Kita ist, also ich denke mal, alle Mütter wissen, wovon ich spreche, dass die Kinder gerade im ersten Herbst, Winter regelmäßig krank sind. Das war eine große Belastung für mich, weil ich als Perfektionistin meinem neuen Arbeitgeber zeigen wollte, was der für einen tollen Fang gemacht hat. Und ich bin die super fleißige Arbeiterin, die alles gibt. Und das habe ich tatsächlich während meiner Arbeitszeit auch immer getan, aber ich kam immer weniger dazu. Oh,
ja. Aber das ist halt eben so, wenn man Kinder hat.
Das war ein bisschen ein Problem. Und irgendwann habe ich echt gesagt, nachdem dann meine Mama unseren Sohn in der Woche öfter abgeholt hat als ich, weil ich es nicht geschafft habe, habe ich dann auch zu Sebastian gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich bin komplett unglücklich. Ich habe das Gefühl, ich werde meinem Job nicht gerecht, ich werde dem Kind nicht gerecht und mir schon gar nicht, davon mal ganz abgesehen.
Deinen Ansprüchen an dich selber.
Ja, meine Ansprüche, ja, absolut.
Perfekte Mutter,
und man ist ständig im Konflikt mit sich selbst gewesen zu der Zeit. Und ja, dann haben wir das Angebot, was wir ja schon früher bekommen hatten, von Edith und Dietmar nochmal ins Gespräch gebracht und aufgegriffen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich nebenher tatsächlich auch mit Dietmar in Teilzeit schon mich ins Horvath einarbeiten konnte als Bürohilfe und habe die Abrechnung fürs Horvath gemacht. Und das war, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr davor, sodass ich mich schon so ein bisschen in die Materie einarbeiten konnte, ja.
Ja. Wahnsinnig spannend. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, was du und dein Mann gemeinsam gegeben habt, dass euch die Familienplanung, also dass es euch besonders wichtig ist und dass es auch der Grund für eure Selbstständigkeit ist, Familienbalance, ihr habt, glaube ich, sogar ein spezielles Wort dafür, Familienbalance und Workbalance, also so auf ein Niveau zu bekommen, dass ihr glücklich seid mit dem, was ihr beruflich tut und eben, dass die Familie nicht zu kurz kommt, sondern dass ihr das genauso gut ausleben könnt. Und ich glaube, vom Gefühl her spürt man das, dass ihr das wirklich voll durchzieht und dass ihr das aber auch wirklich toll macht. Ihr sprecht euch ja wirklich sehr viel ab, ihr wechselt euch ja auch ab. Und ich habe das ja in der Zeit gemerkt, um dann nochmal drauf zurückzukommen, auf Berlin Food Collective.
Berlin Food Collective.
Ja.
Kollektiv.
Kollektiv. Was ja entstanden ist in der Zeit, wo wir unsere erste Corona-Pandemie-Lockdown hatten.
Ja.
Wo man dann gesehen hatte, was war ja eine Zeit, die für uns alle eine Herausforderung war, wo wir ja alle Gastronomen an einem Strang gezogen haben, was ja ganz viele auch zusammengebracht hat, dass man sich näher kennengelernt hat, die sich vorher noch gar nicht so richtig über den Weg gelaufen waren. Ja. Das war eine tolle Zeit.
Ja.
Und ich habe jetzt auch zu vielen noch Kontakt und spreche mit denen und schreibe mir und tausche Informationen aus, weil die Zeit hat sich nicht so wirklich geändert. Also wir hatten jetzt einen guten Sommer und jetzt...
Jetzt steuern wir wieder.
Ja.
Wobei man sagen muss, fühlt sich für dich genauso an wie beim ersten Mal?
Ich habe diesmal ehrlich gesagt mehr Angst.
Ja,
ja, ich finde das schwierig gerade, sehr schwierig. Und ich bin wirklich, ich versuche Zuversicht auszustrahlen für meine Mitarbeiter und auch für unsere Geschäftspartner, weil da hängen ja noch andere Arbeitsplätze dran als nur unsere jetzt im Restaurant, sondern auch die der Zulieferer. Weil wenn wir nichts mehr bestellen, dann, so wie alle dann nichts mehr bestellen, fallen ja auch da Arbeitsplätze weg oder müssen in Kurzarbeit gehen.
Wobei ihr ja auch sehr kreativ schon mit dem ersten Lockdown umgegangen seid, indem ihr das Fucking Great-Menü ins Leben gerufen habt, was ja auch absolut herausragend war. Und auch stressig wahrscheinlich.
Total. Ich bin da auch schon mal gleich um 5 Jahre gealtert in den ersten Wochen. Das war wirklich...
Sowas überhaupt logistisch ins Leben zu rufen, das ist ja schon...
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, immer wieder ein ganz großes Lob an Tim. Der ist ja, was sowas angeht, wirklich
ein Macher.
Super genial.
Ja.
Und ich habe ihm ja jetzt die neue Aufgabe gestellt. Ich glaube, manchmal hasst er mich wahrscheinlich innerlich.
Same here. Das kenne ich.
Und dann denkt er so, sie hat zu viel Zeit, um nachzudenken oder so. Aber mir ist schon klar, und deswegen, ich bin ja halt die Zahlenfrau, dass wir langfristig nur mit dem Fucking Great-Lieferkonzept, was wir jetzt hatten, nicht überleben werden können über so lange Zeit, weil wir jetzt auch gemerkt hatten, in den 2 Wochen, bevor wir wieder öffnen durften im Mai, dass die Umsätze doch zwar da waren, aber dann schon stagniert sind, einfach aufgrund dessen, weil das Angebot auch so groß war.
Eine Sättigung eingetreten ist.
Absolut,
ne?
Ja. Genau. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es mir furchtbar leid tut, aber er soll sich doch bitte Gedanken darüber machen, wie wir es umsetzen könnten, in Deutschland weit zu versenden.
Hm.
Und wir sind gerade dabei, sind gerade in den letzten Zügen, um das Ding festzumachen, dass wenn wir uns entschließen, dass die Umsätze so gering sind, dass wir das Restaurant nur noch sehr eingeschränkt betreiben können, weil wenn keine Gäste da sind, muss ich die Mitarbeiter auch nicht umsonst rumstehen lassen.
Muss man sich was einfallen lassen.
Muss man sich was einfallen lassen und dann werden wir das relativ schnell auch dann umsetzen können.
Mhm.
Und auch das ist dann nochmal eine riesige logistische Herausforderung. Was fängt an damit, welche der Firmen das überhaupt macht? Das machen gar nicht alle, Kühlboxen zu transportieren. Dann die Maße und wie man das denn am Kunden haben möchte und welchen Service man bieten möchte und wie oft in der Woche man diesen Service bieten möchte. Es ist auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Mhm.
Aber ich denke, mein Gefühl war anhand der ganzen E-Mails, die uns damals erreicht hatten, die große Nachfrage der Gäste, die halt nicht in Berlin wohnen, aber gerne bei uns essen kommen, wie ist es, ein kleines Stück davon Lebensfreude sozusagen nach Hause geliefert zu bekommen, diesen Wunsch würden wir gerne erfüllen. Und das ist jetzt unser sozusagen unser Projektnummer.
Ja.
Nächstes Projekt.
Ja, ja.
Und dann hoffen wir, dass wir uns dadurch halt im Prinzip wieder so viel dazu verdienen können an Liquidität, dass wir, wenn wir die Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken, weil das wird einfach so kommen,
ja,
dass mit so einem Lieferdienst kannst du halt nicht irgendwie so viele Mitarbeiter, 38 Mitarbeiter oder 40 Mitarbeiter beschäftigen Vollzeit. Das
ist einfach so. Wie viele Azubis habt ihr?
Momentan 2.
Oh, okay, das geht. Ich glaube, es waren mal mehr.
Es waren mal mehr, genau.
Ja,
aber einer hat ausgelernt,
ja, okay.
Eine ist aus Berlin weggegangen und dann hat sich das halt alles wieder so ein bisschen reduziert.
Ja, ja, da muss man sich Gedanken machen, ne? Und das sehe ich ja bei uns auch. Wir haben uns auch in den letzten Wochen schon vermehrt Gedanken gemacht, wie können wir uns aufstellen, und umso dramatischer die Infektionslage wird, umso mehr spielt man verschiedene Szenarien im Kopf durch. Und auch wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wir werden uns zum Beispiel über Weihnachten, Silvester parallel aufstellen. Also wir nehmen für Silvester Reservierungen entgegen. Wir haben ein Silvestermenü kreiert, wie jedes Jahr eigentlich. Da kann man die Tickets über unsere Website erwerben. Und da bieten wir ein Menü an bis 23 Uhr. Sperrstunde wird es auf jeden Fall geben, da brauchen wir uns
keine Illusionen machen,
genau, dass wir dann noch mit den Gästen anstoßen. Und parallel planen wir aber auch gerade das Silvestermenü in 5 Gängen zur Abholung anzubieten oder nach Hause zu schicken. Dafür hat Sebastian heute auch einen Videodreh gehabt. Und ja, weil ich glaube, dass man nicht zu blauäugig in die nächsten Wochen gehen darf als Gastronom. Man muss sich breit aufstellen. Und für mich ist er einer der Vorreiter, der das jetzt auch nebenher alles laufen lässt, ist auch Billy vom Nobelhart und Schmutzig, der da ganz breit aufgestellt ist, eigentlich schon seit Beginn der Corona-Zeit. Da würden wir jetzt ein bisschen an unsere Grenzen kommen, muss ich sagen, das jetzt noch parallel alles zu machen. Aber auch aufgrund der Familiensituation, ne, ist das halt auch nicht immer so einfach, das so verschiedene Projekte dann nebenher noch zu machen, neben dem Betrieb, den du führst, wo du natürlich auch sehr eingespannt bist. Ist wirklich schwierig.
Ja,
ja, absolut. Ja.
Ja.
Und dann haben wir uns aber tatsächlich auch seit längerem, also zuletzt dann beim Ladies Lunch, bei dem Berlin Food Kollektiv an dem Tag wieder getroffen.
Das stimmt.
Ich muss sagen, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ihr gekommen seid und euch die Zeit genommen habt. Das fand ich ein starkes Zeichen. Das fand ich wirklich gut.
Aber für uns war das ja auch wichtig zu sehen, dass wir letztendlich, und das finde ich eine ganz, ganz positive Entwicklung, dass wir Berliner Gastronomen zusammenhalten. Wenn es wirklich eng auf eng, also wenn es wirklich so eng wird und wir alle übers, und wir haben ja in der Zeit ums Überleben gekämpft, ja, und wir werden auch wieder ums Überleben kämpfen. Ich bin mir sehr sicher, dass auch wir dann wie alle miteinander wieder zusammenstehen werden und an einem Strang ziehen und miteinander Informationen austauschen. Und was ich ganz toll fand, war eben der Austausch, der aktive, die regelmäßigen Treffen auf Abstand, mhm, und die Workshops, die wir gemacht haben, ja, die ja wirklich viel hervorgebracht haben. Und das hat ja auch gezeigt, dass wir ja unabhängig jetzt von Covid-19 noch andere Probleme in der Gastronomie haben, über die wir alle nachdenken. Und das ist zum Beispiel, ich glaube, das ist auch so ein Lieblingsthema von dir, die No-Show-Gebühr bei Restaurierungen.
Da versuche ich immer alle in einem Boot zu holen, ja, aber irgendwie.
Bist du mal ganz engagiert?
Ja. Wenn wir da alle auf einen Nenner kommen, das wäre toll.
Magst du einmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, worum es da geht?
Ja, also eigentlich geht es darum, ob man irgendwie eine Schnittstelle finden kann unter Berliner Gastronomen. Diese No-Show-Gebühr, die wird ja im Prinzip erhoben. Ich erläutere es jetzt einfach mal ganz kurz. Wenn ein Gast kurzfristig storniert, sodass der Tisch nicht weitergegeben werden kann oder wenn er gar nicht erscheint, dann erhebt man eigentlich eine Gebühr von der Kreditkarte, die vorab bei der Reservierung zur Garantie hinterlegt wurde. Und das ist mittlerweile wirklich gang und gäbe, gerade in den Restaurants, die zum Teil nur ein Seating haben und wo die kulinarischen Konzepte auf mehrgängige Menüs ausgelegt sind. Da hat sich das eigentlich schon seit vielen Jahren etabliert und es ist aber wirklich sehr unterschiedlich, wie die Restaurants das handhaben. Das liegt auch unter anderem daran, dass die verschiedenen Gastronomen andere Buchungsportale haben oder die einen haben ein Ticketing-System, die anderen nicht. Von daher ist es gar nicht so einfach, da irgendwie einen Nenner zu finden. Aber ich würde es schwerstens begrüßen, wenn wir uns da irgendwie alle mal an einen Tisch setzen könnten und wirklich auch um unserem Beruf und dem, was wir tun, diese Dienstleistungen, die wir vollbringen, mehr Wertschätzung entgegenzubringen, vielleicht berlinweit es schaffen würden, sich da auf gleiche Parameter zu verständigen und zu sagen, wenn du in Berlin essen gehst und du willst in ein Restaurant, was gut bewertet ist, was mehrgängige Menüs anbietet, egal ob Stern oder nicht, dann hast du diese berlinweite No-Show-Gebühr von, und dann unterwerfen wir uns keiner erneuten Diskussion mit dem Gast. Ich habe keine Kreditkarte hier und dort. Ich glaube, das kennen wir alle. Und die Gäste, die zu uns essen kommen, die zeigen uns einfach ihre Wertschätzung für das, was wir an dem Tag für sie vorbereitet haben. Das würde ich super finden. Aber das ist natürlich letztendlich, wie in vielen anderen Themen, schwer umzusetzen, weil jeder ganz eigene Erfordernisse für seinen Betrieb hat und man da einfach nicht alle in einen Topf werfen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, der da noch stattfindet, aber ich glaube, dass wir einen super ersten Schritt gemacht haben mit verschiedenen Sachen in unseren Gesprächen und ich glaube, so offen und ehrlich, wie wir uns in dieser Zeit begegnet sind, ich glaube, so offen und ehrlich, Marianne, weiß nicht, wie es dir geht, waren wir alle noch nie miteinander? Also vielleicht auf einer anderen Ebene und auf einer ganz... Wir haben uns entblößt in unserer Angst, in unserer Unsicherheit und versucht, uns gegenseitig irgendwie zu helfen und uns offen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wen ich auch unheimlich beeindruckend fand in der Zeit, war Oliver Bischoff von der Coda de Cerba, der da auch sehr engagiert war. Und ich bin mit allen von euch seit dieser Zeit wirklich in regelmäßigem Austausch oder Telefonaten. Und das zeigt mir, dass da was dass was geblieben ist, was hoffentlich noch lange anhalten wird. Und dass irgendwie ja eine neue Aufrichtigkeit und eine neue Transparenz untereinander ohne diese Ellenbogenpolitik da stattgefunden hat. Und ich würde mir wünschen, ja, dass wir das weiterhin nutzen, um die Berliner Gastronomie einfach noch stärker zu machen auch.
Da gebe ich dir auch wirklich recht. Ich habe das genauso empfunden wie du. Also für mich war das eine tolle Gelegenheit, auch mal die Kollegen wirklich auf Augenhöhe kennenzulernen, mit denen wirklich Gespräche übers Geschäft zu führen, weit hinaus über dieses oberflächliche Geplänkel, was man manchmal hat, weil man auch eigentlich meistens
was zwischen ja auch Tisch total und Stuhl normal ist,
gar
ja,
keine weil Zeit dafür hat. Man freut sich, dass ein Kollege Essen kommt, aber meistens gibt es keine tiefgründigen Gespräche am Tisch, weil man einfach auch keine Zeit dafür hat.
In dem Moment ist ja auch der Bedarf nicht da. Du, ich werde dir jetzt nicht, wenn ich bei euch essen bin oder andersherum, erzählen, ach, bei mir läuft es gerade betriebswirtschaftlich richtig schlecht. Hast du mal einen Tipp für mich? Keine Ahnung. Ja. Mhm. Nein, aber...
Aber das war für mich dieses Gefühl zu haben, ich könnte eigentlich alle jederzeit anrufen, um Rat fragen, sagen, du, bei mir ist das gerade die und die Situation. Ist das bei dir auch so? Wie schätzt du das ein? Wie gehst du damit um? Und man tut es. Also ich mache das, andere Kollegen machen das auch bei mir. Und man macht das, ohne auf den anderen herabzusehen, weil der nach Hilfe fragt oder nach einem Rat oder sich austauschen möchte.
Ja,
und das
absolut,
ist so eine Art von Augenhöhe, wie wir sie vorher einfach definitiv nicht hatten. Und ich denke, dass das über die nächsten Jahre der Vorteil von uns Berliner Gastronomen sein wird, weil wir einen Zusammenschluss geschafft haben, der dem Gast auch umfangreich spürbar sein wird. Wenn wir aus dieser Krisensituation raus sind und so weiter so stark zusammenwachsen, werden wir mit Sicherheit auch nochmal gemeinsame Ideen und Aktionen miteinander machen, ohne diesen Druck dahinter vielleicht auch, den wir gerade haben.
Ja.
Dass man da auch einen Mehrwert für die Gäste draus generiert und für die Mitarbeiter. Weil wir hatten ja in der Zeit auch Gespräche darüber, wie wir Mitarbeiter führen, wie wir sie einstellen, wie wir ihnen guten Arbeitsplatz schaffen wollen. Und das, man hat gemerkt, es war für alle
ein wichtiges Thema.
Ja.
Ich finde auch, dass man an diesem Netzwerk, was durch diese Zeit, was natürlich vorher in anderen Strukturen vielleicht schon vorhanden war, bei uns durch die Gemeinschaft oder Ähnliches.
Genau, da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, die Gemeinschaft.
Ja, gerne.
Sprich erstmal zu Ende.
Genau, und dass man da einfach wirklich auch über die Wintermonate hinaus dran festhalten kann. Ich würde das ganz, ganz wichtig finden. Und ich glaube, dass da nur jeder, der sich austauscht in diesem Kontext, davon profitieren kann und wird. Ja.
Ja, ja. Und jetzt die Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft.
Also die Gemeinschaft. Vielleicht erklärst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sich denn dahinter verbirgt und in welchem Zusammenhang das jetzt mit euch, mit eurem Restaurantkonzept steht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das versteht.
Mhm. Genau, also die Gemeinschaft ist ein Verein, der ins Leben gerufen wurde durch eine Idee von Billy.
Und Billy dann Wagner, wenn ich kurz einwerfe.
Billy Wagner von Nobelhart und Schmutzig, genau, entschuldige. Und Billy ist vor, ich glaube 2016, habe ich einen Anruf bekommen von ihm und der meinte, hier Janine, lass uns doch mal irgendwie zusammensetzen, ich habe da eine Idee. So, und dann haben wir uns da an einen Tisch gesetzt mit ihm, mit Ivo Ebert vom Restaurant 1 unter 0 damals noch, mit Dylan und Spencer vom Restaurant Ernst damals noch und ich habe niemanden vergessen. Und genau, dann haben wir gemeinsam überlegt, ob es Sinn macht und ob es unserem Arbeiten zuträglich ist, wenn wir gemeinsam an Sachen arbeiten. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ein Netzwerk entsteht von Gastronomen, Köchen, Köchinnen, Bäckerinnen und einfach Lebensmittelproduzenten, Landwirten und Landwirtinnen und dieses Netzwerk dazu dient, die Ernährungswende zu unterstützen, uns untereinander zu vernetzen und auch zu bilden, ne? Und ein Verständnis füreinander zu schaffen und so den Grundstein zu legen, anders miteinander zu arbeiten. Das war so ein bisschen der Grundgedanke und ich glaube, dass da auch jeder aus der Truppe, die damals zusammengesessen ist, für sich eine ganz eigene Intention und eine eigene Interpretation der Gemeinschaft hatte, was mir immer unheimlich wichtig war, Das habe ich ja auch mit ins Berlin Food Kollektiv hineingetragen, aber es wollte keiner eine Gang mit mir gründen. Tim wollte kein Pate sein.
Ungewöhnlich, ja.
Oh Gott, nein, Spaß. Mir ist es sehr wichtig, aus der Warte heraus gemeinschaftlich Sachen zu schaffen, zu erarbeiten, besser zu werden, sich gegenseitig zu inspirieren und auszutauschen und da sich nie als fertig zu empfinden und immer daran zu arbeiten, sich zu verbessern und das auch mit Hilfe und Input von anderen. Und das fand ich total bereichernd eigentlich. Und im Rahmen dieser Gemeinschaft veranstalten wir ein jährliches Symposium. Unsere Leiterin Frieda, die stand dieses Jahr vor einer großen Herausforderung durch Corona. Wir hatten jetzt in den letzten 2 Jahren schon dieses Symposium veranstaltet, auch sehr erfolgreich. Und da haben wir einen Ort geschaffen. Letztes Jahr waren wir auf Gut Kerkow, wo wir dann 300 Personen empfangen konnten in verschiedenen Workshops, wo genetzwerkt wurde. Genetzwerkt wurde, ja. Ja, oder wo sich ausgetauscht wurde. Und das war ganz spannend. Dieses Jahr findet das in digitaler Form statt. Das heißt, es gibt nach wie vor verschiedene Hofbesuche. Wir tun natürlich Hygienemaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen. Auf der anderen Seite findet das Symposium digital statt. Das heißt, man kann sich ein Ticket kaufen und kann einen digitalen Workshop besuchen. Aber wenn du dieses Ticket hast, finanzierst du im Prinzip diese Wissensdatenbank, auf die dann irgendwann alle zurückgreifen sollen. Und das war uns auch ganz wichtig, was zu schaffen, was bleibt. Ja, also nicht nur was Temporäres, was sehr elitär ist, sondern wirklich auch Wissen zu vermitteln und dementsprechend auch die verschiedenen Professionen zu bedienen. Ja, da hat ja jeder ganz andere Sachen dazu beizutragen.
Inwiefern beeinflusst euch das jetzt ganz so als Beispiel im Restaurant? Euer Menü zum Beispiel?
Genau, also wir arbeiten wirklich auch seit Jahren mit verschiedenen Landwirten zusammen. Und Sebastian gestaltet das ein bisschen anders als zum Beispiel Micha oder ich glaube im Nobelhart und Schmutzig haben sie einen Koch, der die verschiedenen Höfe abfährt. Wir besuchen die unter anderem auch privat, jetzt mit unseren Kindern dann. Also da verbindet man auch wieder Beruf und Freizeit, Familienfreizeit. Wir waren dieses Jahr jetzt bei Lars Odefey.
Wirklich? Habe ich schon.
Genau, in Uelzen zu Besuch, gemeinsam mit Freunden von uns aus dem Restaurant Jante. Und
möchtest du kurz erzählen, was Lars Odefey macht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wovon wir sprechen?
Ja, Lars Odefey ist ein Hühnerzüchter, der Weidehühner im Prinzip bei sich im Hof auf der Weide aufwachsen lässt und dann auch direkt vor Ort schlachtet. Und diesen ganzen Prozess wollten wir uns einmal anschauen und haben uns da mit ihm ausgetauscht. Und darüber hinaus, weil wir bisher noch nie direkt von Lars bezogen haben, kam dann auch das Gespräch zustande, dass Sebastian im nächsten Jahr Fasan gerne auf die Karte nehmen würde. Und das sind einfach, sage ich mal, Kontakte und Menschen, wo man sieht, wie die arbeiten und wo man sich auf einer ganz anderen persönlichen Ebene austauschen kann und gemeinsam vielleicht auch Sachen besprechen kann, die dann vielleicht für unseren Betrieb jetzt nicht direkt passen, wo man überlegen muss, okay, wie kommt man da zusammen? Apropos Hühner, ja.
Ja.
Wir haben 6 schwedische Blumenhühner.
Das ist Wahnsinn. Also, als ich das gesehen habe,
ich bin,
man kann sich das gar nicht vorstellen.
Ganz glücklich, ja. Also, das kam tatsächlich, geplant war das schon länger, aber dass das so schnell umgesetzt wird, wie wir das jetzt, Corona hat das beschleunigt, das muss ich so sagen. In der Zeit, wo wir geschlossen hatten, hat Sebastian unheimlich viel im Garten gemacht. Wir haben letztes Jahr unser Haus bezogen, wir haben ein Haus gebaut, haben da auch einen Garten dabei und ein Gewächshaus und Sebastian hat Beete angelegt, hat das Gewächshaus bepflanzt und dann kam die Idee, dass wir uns Hühner anschaffen wollen. Und
das ist so verrückt.
Ja, es ist echt, ich fühle mich echt wie die Landmutti, ja. Wenn ich da morgens rausgehe mit meinen Schlapfen und die Hühnerfütter und die kommen mir alle hinterher gerannt.
Und wie viel Uhr ist das?
Ganz entspannt. Also wir haben eine elektrische Hühnerklappe und das geht automatisch auf und zu. Also ich muss jetzt nicht um 6 Uhr morgens aufstehen oder so. Wenn ich wach werde, dann trinke ich meinen Kaffee und dann mache ich das Hühnerfutter und bringe das raus. Und meistens setze ich mich dann noch kurz mit rein und sie kommen dann schon auf den Schoß. Wir haben uns tatsächlich für eine Rasse entschieden, die sehr, sehr zutraulich werden kann, die sehr familienfreundlich ist, das schwedische Blumenhuhn. Und die Idee entstand eigentlich dann so richtig, dass wir sie in die Tat umsetzen wollen zur Corona-Zeit. Also ich habe im Februar Geburtstag und Sebastian hatte die glorreiche Idee, mir ein Buch zu schenken. Das große Buch vom Leben auf dem Lande oder so. Und ich habe gemerkt, ich habe da noch nicht einmal reingeschaut und er hat schon das gesamte Buch geführt, zweimal durch. Und ja, also da kam dann der Wunsch in ihm auf, das jetzt doch Realität werden zu lassen. Und dann hat er angefangen, das Hühnergehege zu bauen.
Mit welchem Hintergrund? Damit er jeden Tag frische Eier hat? Oder damit er?
Tatsächlich hat das zwei Hintergründe oder drei vielleicht. Also zum einen natürlich die Eier, aber irgendwann hören die Hühner auf, Eier zu legen.
Ah, wirklich?
Für uns geht es auch darum, dass wir Lebensmittel oder Tiere, die wir ja auch verzehren, die wir essen, dass wir das erlebbar für die Kinder machen, dass das ein Kreislauf ist, wo man sich bewusst machen muss, wenn man das Tier isst, was man da isst. Also ich verstehe jeden, der vegan ist, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich wirklich bewusst mit diesen Prozessen auseinandersetzt. Und wir haben die Kinder ja auch mit zu Lars genommen und da war dann auch die Frage, die Hühner, die wir jetzt hier auf dem Grill haben, wurden die geschlachtet? Und wir möchten halt unsere Kinder auf eine ganz natürliche, unverkopfte Weise bilden. Und das glauben wir, das können wir mit diesen Maßnahmen, indem wir Lebensmittel selber anbauen, indem wir sie mit einbeziehen, indem wir Hühner halten und die vielleicht auch irgendwann mal geschlachtet werden müssen. Also da haben wir uns jetzt noch nicht so genau drüber unterhalten. Momentan genießen wir das einfach nur. Sie sind auch noch so jung, sie legen noch keine Eier. Aber dass sie das einfach auf eine unkomplizierte Art und Weise einfach erfahren und in ihr Leben mitnehmen.
Das finde ich ganz, einen ganz, ganz, ganz tollen Ansatz. Ich bin ein bisschen neidisch, ne? Ich wäre gerne Kind bei euch.
Ich lade dich gerne ein, vorbeizukommen.
Das ins Hühnergehege. Ich komme gerne mal vorbei. Ich kann mir das nämlich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Weil ich hatte schon mal davon gelesen, dass man halt auch Hühner mieten kann.
Ja, das haben unsere Nachbarn gemacht, tatsächlich.
Und ich habe hier auch ein bisschen Rasen. Da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, wie das wohl wäre, wenn man Hühner hätte. Mhm. Weil das, ich glaube, sowas hat sowas Bodenständiges. Nicht
bodenständig. Es erdet einen total.
Genau, das ist das richtige Formulierung, dieses Erden. Mhm. Zu spüren, dass das Leben weitergeht, dass es da ist, dass wir Tiere in unser Leben integrieren, in der Form, dass es einen ganz unterschiedlichen Kreislauf hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen, dass wir nicht nur Corona sehen, dass wir nicht nur Autos sehen, dass wir nicht nur sehen, dass wir in einer so schnellen Welt leben, sondern dass wir auch durch so eine Erfahrung wieder dahin zurückkommen, dass das Wichtige ist, dass wir bei uns sind. Und ich glaube, das ist vielleicht eine komische Formulierung, aber ich glaube, dass Hühner sowas machen können.
Absolut. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hühner glücklich machen.
Ach ja, ja, oh, wirklich. Okay, dann habe ich das intuitiv richtig gesehen.
Absolut, das hast du ganz genau erfasst. Was für mich total ein wichtiger Hintergrund ist, und das ist auch was ich immer wieder versuche, in der Gemeinschaft anzustoßen, wo mir aber momentan noch so ein bisschen neben unserem Hauptbusiness, dem Horvath, die Zeit fehlt. Die möchte ich mir definitiv nehmen, umso größer und älter die Kinder werden, umso weniger sie meine Zeit beanspruchen. Ich möchte mir irgendwann, wenn es dann soweit ist, Zeit freischaufeln dafür, mich wirklich aktiv mehr dafür einzusetzen, was Ernährungsbildung für Kinder angeht.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges und tolles Thema.
Es gibt keine Schulgärten mehr eigentlich. In ganz, ganz vielen Schulen sind die ja in Boden gestampft worden. Ich finde, da gibt es tolle Initiativen, die sich da bemühen, Schulen zu unterstützen, Kitas zu unterstützen. Wir selbst haben auch schon mal in der Kita unserer Kinder mit den Kindern und den Erziehern gemeinsam was erarbeitet, wo wir dann ein Kinderrestaurant eröffnet haben, wo die Kinder wirklich selbst mitgekocht haben und verschiedene Sachen einfach gezeigt wurden, wie man jetzt zum Beispiel Hackfleisch herstellt und sowas. Und ich finde, da muss man viel mehr reingehen und man muss dem Thema Ernährung viel mehr Raum schaffen, auch in der Schulbildung.
Es sollte eigentlich ein Schulfach sein.
Es sollte in den Schulrahmenplan eingebaut werden. Ich finde, dass wir da was verpassen, wenn wir das jetzt nicht angehen. Und ja, am liebsten hätte ich jetzt schon mehr Zeit dafür, weil immer, wenn ich davon rede, dann würde ich mir wünschen, es morgen sofort umzusetzen. Aber deswegen hoffe ich ja auch auf dieses tolle Netzwerk, was wir gemeinsam als Gastronomen schaffen, was wir als Gemeinschaft schaffen, wo wir uns wirklich auch schon Gedanken machen um Nachwuchsförderung oder Weiterbildung von Fachkräften. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Ausbildung zum Restaurantfach oder zum Hotelfach einfach ein bisschen antiquiert. Da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf und das sehe ich mit an uns als Gastronomen unserer Zeit, die gerade auch, sage ich mal, wirklich im Fokus stehen, da mit dran zu arbeiten, dass ich da vielleicht was ändern kann.
Ja, natürlich, da gebe ich dir recht. Das ist mir ja auch ein sehr wichtiges Thema, diesen Beruf einfach auch attraktiver zu gestalten, weil durch dieses Antiquierte, was damit einhergeht, sinkt ja auch das Interesse für diesen Beruf. Niemand weiß, was für ein großes Vergnügen das eigentlich bereitet, wenn man denn für diesen Beruf gemacht ist. Es ist das Wunderschönste, Gastgeber zu sein. Es ist das Wunderschönste, in der Gastronomie zu arbeiten, wenn man eine Flexibilität hat und eine Abwechslung, die eigentlich es in gar keinem anderen Beruf gibt. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass in den letzten 15 Jahren unser Beruf zu einem Aushilfskellner, nicht gelernten Studentenberuf runterdegradiert wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme das ein bisschen persönlich. Mhm. Nehme das auch in dem Sinne persönlich für alle meine Mitarbeiter, wie sie da stehen. Die tollen Gastgeber, die ja viel mehr bieten, als dass sie das irgendwie zwischendurch machen, weil sie irgendwie Geld verdienen wollen, sondern die sich da wirklich reinhängen in das Thema Wein, Speisen, Produkte, Produktvielfalt, die viele Sprachen können, was ja heutzutage ja Voraussetzung ist. Wenn man in Berlin ein Restaurant hat, muss man eben auch sprachlich international aufgestellt sein. Und eine unheimliche Flexibilität am Gast für die Stimmung. Und das sind ja alles so, ich finde, so Feinheiten.
Da brauchst du ein Gespür für. Und ich finde, es kann auch nicht jeder in der Gastronomie arbeiten. Also wir bringen schon besondere Voraussetzungen, charakterliche Voraussetzungen mit, um da, auch zu meiner Zeit bin ich ja jeden Tag am Gast gestanden. Und wenn ich das ohne Eigenlob mal sagen darf, glaube ich, habe es auch nicht so schlecht gemacht. Und das sehe ich heute auch ganz oft, dass so ein bisschen das Wichtigste ist einfach, dass du einfach wirklich von Grund auf eine Bereitschaft zur Dienstleistung mitbringst. Und so musst du auch in deinen Beruf hereingehen. Und du wirst immer wieder damit konfrontiert werden, dass du Dienstleister bist. Und da ist auch nicht jeder für gemacht. Und was natürlich so ein bisschen schade ist, ist, dass es wäre schön, wenn man da wirklich nochmal ein Augenmerk mehr drauflegen würde, wie die Ausbildungen gestaltet sind. Ja? Dass man da ansetzt und das einfach modernisiert und ins Hier und Jetzt holt und viel mehr Themen wie Nachhaltigkeit oder auch diese ganzen Sachen, die wir mit der Gemeinschaft thematisieren, ja, dass man die Landwirte versteht und ihre Arbeit versteht, um das für seinen Beruf und für sein Tun einfach viel besser adaptieren zu können.
Ernährung Also Ernährung. Nahrungsmittel, ja. Was ja der Grundstein unseres Tuns ist. Nahrungsmittel, ob nur flüssigerweise oder in Form von Gemüse und Fleisch und anderen Dingen.
Ja.
Und die verschiedenen Ernährungsformen.
Ja.
Ich meine, ich sehe ja selber an mir, wie viel ich lese diesbezüglich, aufgrund der vielen verschiedenen Ernährungsformen, die es heutzutage auf der Welt gibt. Und ich mich auch immer wieder update und auch update, was der Nährstoff angeht und Ballaststoffe und all sowas, was Gemüse und bestimmte Lebensmittel haben, was ja so, das wissen wir ja teilweise gar nicht mehr. Und wir wissen ja auch teilweise nicht, dass wir mit Ernährung unsere Gesundheit bestimmen können und beeinflussen können. Das wissen ganz viele Menschen gar nicht, weil wir es vergessen haben.
Ja.
Weil wir da zu einer, die Industrialisierung hat ganz viele negative Aspekte auch mitgebracht. Und das ist, dass wir eben dazu übergegangen sind, einfach das zu essen, was uns irgendwie aus dem Tiefkühler auf den Tisch gesetzt wird.
Weil korrekt.
Und das sehe ich als großes Problem.
Du wirst ja auch geprägt auf Geschmäcker in der Kindheit schon. Und da ist es natürlich an den Eltern, da wirklich für Abwechslung zu sorgen und vor allem auch wirklich dafür zu sorgen, dass die Kinder verstehen, was sie essen und warum sie vielleicht jetzt keine Erdbeere im Dezember essen sollten, auch wenn sie vielleicht irgendwo bei Rewe im Regal liegt, und da auch wirklich konsequent zu bleiben. Und das ist natürlich für Kinder, die in der Stadt groß werden, deutlich schwieriger als für Kinder, die dann wirklich natürlich mit diesen Sachen groß werden. Die sehen, ich habe hier Bohnen gepflanzt, ich habe hier, jetzt hat Papa Grünkohl eingesetzt, der kommt jetzt so langsam, und da haben die ein ganz anderes Verständnis dafür. Ne? Das kann natürlich auch nicht jeder Elternhaus oder jeder Haushalt leisten. Von daher finde ich, ist das auch so dringend, das Thema, das in die Schulen zu bringen, damit das wirklich jeden erreicht. Ne?
Ich finde das ganz bewundernswert, das muss ich dir auch nochmal so offen sagen, dass ihr das als Gastronomenpaar geschafft habt, Familie so gut zu integrieren in euer Leben und da so eine gute Balance zu schaffen und das auch wirklich in allen Formen wirklich ganz stringent durchzuleben. Ich würde mir halt persönlich wünschen, dass viel mehr Gastronomiepaare, viel mehr Gastronomen den Mut hätten, Familie zu gründen und das so weiterzugeben, aber ich meine, das Thema
ist aber auch nicht so einfach.
Das,
ne?
Genau.
Also, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in dieser jetzigen Phase schaue, wir sind beide vom Restaurant abhängig und wir leiden gerade so sehr mit unserem Laden, ja. Und natürlich hast du dann eine ganz andere Angst. Also Angst, ja, schon.
Letztendlich man ist hat, es, wenn man so
man
benennt,
hat eine Existenzangst,
ist Angst,
das ist so, ja. Als wenn nur einer den Betrieb, also in dem Betrieb sein würde. Auf der anderen Seite bietet es einem so viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen und seine Profession und seinen Traum zu leben und seinen Arbeitsplatz selbst zu gestalten. Trotz allem ist es nicht immer einfach. Das brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen. Es ist egal, welchen Beruf man in Vollzeit ausübt. Und Marianne, du weißt es selber, wenn man in der Gastronomie arbeitet, egal ob ich jetzt jeden Abend am Gast stehe oder nicht, aber wenn man selbstständig ist, dann ist man einfach immer so ein bisschen on fire, ja, und immer...
Ich weiß gar nicht, was du meinst, liebe Janine.
Ja, und das ist auch der Grund, dass wir uns dafür entschieden haben, dass wir nächstes Jahr die Öffnungszeiten ändern. Für uns war das ganz schwierig jetzt die letzten Jahre, seitdem unser Sohn in die Schule gekommen ist und diese Schulpflicht Einkehr gehalten hat bei uns. Vorher konnte man immer noch ein bisschen flexibel agieren und dann hat man die Kinder aus der Kita rausgelassen, wenn man frei hatte. Und jetzt war für uns die letzten Jahre tatsächlich eine große Herausforderung, dass die Kinder eigentlich, wenn Sebastian frei hatte, Montag, Dienstag, ich habe mit den Kindern freigemacht am Wochenende und dass sich das nie hundertprozentig überschnitten hat. Klar haben die sich gesehen nach der Schule, aber es ist was anderes, wenn du dich in diesen Alltagssituationen siehst, wo dann vielleicht der eine noch zum Basketball geht oder die andere zum Tanzen, als wenn du einen Tag zusammen, einen Familientag verbringst. Und diese Qualität als Familie ist uns tatsächlich ein bisschen abhanden gekommen. Das ist uns ganz krass durch Corona klar geworden, als wir auf einmal ja fast 6 Wochen jeden Abend zusammen am Armbrutstisch saßen. Das war schon auch eine beängstigende, aber eine sehr besondere Zeit, aus der wir versuchen, für uns wirklich uns die Essenz herauszuziehen, was brauchen wir als Menschen und als Familie, um weiterhin irgendwie glücklich miteinander zu sein. Wir merken, unser Sohn wird größer, der wird präpubertär und der braucht jetzt irgendwie den männlichen Part in der Familie noch mal viel stärker, als ich ihm das bieten kann. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir unsere Öffnungszeiten nächstes Jahr auf Sonntag-Montag ändern wollen, dass wir zumindest einen Tag haben, wo wir alle als Familie zu Hause sind.
Das ist natürlich jetzt? Darf ich noch mal
Montag, Dienstag.
Ah, okay, verstehe.
Das ist natürlich so, dass viele Gastronomen Sonntag-Montag zu haben und wir uns immer ein bisschen davor gescheut haben. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt gesagt, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, wenn es jetzt nicht wird, dann ändert man es halt wieder. Aber wir müssen es zumindest probieren, um für uns wirklich da als Familie auch die nächsten Jahre happy mit rauszugehen aus der Nummer. Ja.
Ich glaube, das ist auch eben wichtig, dass man sich dann selber, dass man in sich geht und schaut, welche Bedürfnisse hat man als Mensch und dass man die dann dem Betrieb aber auch gleichsetzt. Weil es bringt einem halt nichts, wenn der Betrieb super gut läuft, aber die Menschen, die dahinter stehen, dafür so viel zahlen, dass sie 10 Jahre später sagen, ich bin kaputt, ich bin müde, ja. Ich habe das Aufwachsen meiner Kinder verpasst, wir haben irgendwie nichts davon gehabt von der ganzen Zeit. Ich denke, das ist das Gute an der Selbstständigkeit, dass wir das halt auch selber, viele Dinge selber entscheiden können und das ist eben dieses Hoch und Ab und Hoch. Ne? Ja. Wir müssen halt finanziell müssen wir wahnsinnig momentan, glaube ich, alle unsere Frau und unser Mann stehen auf eine Art und Weise, wie wir es uns niemals hätten vorgestellt. Und ich finde übrigens auch, um es nochmal zu betonen, es hat nichts mit unternehmerischem Risiko zu tun, die Situation. Nee, nee. Weil das ist eine Situation, mit der kann keiner rechnen. Das ist einfach, vor allen Dingen, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass sie nochmal kommt. Ja? Wenn du was einmal überstanden denkst, okay.
Und wer weiß, ob das das letzte Mal war.
Naja, und das war mit Sicherheit auch nicht der letzte Virus. Ja. Also, aber es bringt ja nichts, wenn man dann irgendwie nach 10 Jahren so ausgebrannt ist, dass man den Laden zumachen muss, genau. Weil es irgendwie keiner mehr machen kann. Ja. Wir müssen ja alle schauen, wie nachhaltig können wir arbeiten, unser Unternehmen führen, dass wir alle uns wohl damit fühlen. Und ich glaube, damit haben wir schon diese Bewusstseinsänderung. Ich glaube, die schreitet auch voran, dass ganz viele Gastronomen das auch sehen, dass es halt auch so eine Balance haben muss, dass wir uns nicht, also wir sind ja alle, wir brennen alle dafür. Und Gastronomie ist so ein Beruf, da musst du ja für brennen und lodern und eine Leidenschaft für haben. Man darf halt nur nicht vergessen, dass diese Leidenschaft immer einen Ausgleich haben muss.
Ja, und es bringt dir halt wirklich nichts. Ich habe zu Sebastian, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, wir haben ein Glück, meine Mama wohnt gleich ein paar Straßen weiter und die ist eine unglaubliche Hilfe. Generell haben wir einen ganz tollen Freundeskreis, wenn da mal was ist. Dann haben wir da wirklich Menschen, mit denen die Kinder auch eng aufgewachsen sind, wo man immer irgendwie eine Sicherheit hat, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Und Sebastian und ich haben uns aber immer gesagt, wenn wir uns jetzt selbstständig machen und diesen Schritt wagen, ist einfach das Wichtigste, dass wir uns nicht verlieren. Und auch nicht nur wir als Familie, wir als Paar. Ja, ich meine, wir sind jetzt auch bald 13 Jahre zusammen und dass das natürlich auch immer wieder bedarf, dass man sich miteinander auseinandersetzt und von Liebe mal wirklich ganz abgesehen, weil man hat einfach, ich könnte es nicht mit ihm machen, wenn ich ihn nicht so lieben würde. Und man muss immer unheimlich viel kommunizieren und auch wirklich achtsam mit sich, mit seinen Bedürfnissen, wie du es schon gesagt hast. Also ich mit meinen, er mit seinen und wir mit unseren, umgehen. Und wenn wir das alles verlieren würden, dann würde mir der größte Erfolg nichts bringen. Dann ist das nämlich ein Kartenhaus, was irgendwann in sich zusammenfallen wird. Und so weit würde ich es nicht kommen lassen. Deswegen
finde ich das auch toll, dass ihr da so realistisch seid und sagt, lieber Sonntag, Montag.
Ja.
Dass man einfach auch so eine gewisse Beständigkeit da drin hat. Ein Familientag und dann halt einen Tag, wo man halt alles andere erledigen kann, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt das Schöne an Deutschland, dass wir diesen Sonntag als Ruhetag haben. Es ist ja nicht wie in den USA, wo man halt irgendwie 7 Tage, 24 Stunden am Tag wirklich immer, sondern das ist das Gute, dass wir den Sonntag haben, dass alles irgendwie so runterkommt.
Ich mache das schon seit vielen Jahren eigentlich so, dass ich versuche, sonntags mir auch möglich nach Möglichkeit freizuhalten und mich mal nicht zu verabreden. Ich bin ja auch gerne unterwegs mit den Kindern oder mit Freunden oder mit der Familie generell. Aber versuche wirklich so oft es geht, mir einfach den Sonntag freizuhalten, um einfach nochmal Kraft tanken zu können vor der neuen Woche und dass die Kinder auch irgendwie das Wochenende für sich ausklingen lassen können. Und oftmals haben wir dann auch so spontan mit die schönsten Tage zusammen, ja. Und da ist jetzt natürlich der große Wunsch, dass dann der Papa auch sonntags irgendwann dabei ist und wir es gemeinsam machen können.
Genau. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir fähig sind, da unsere Wünsche auszuformulieren und es dann selber umzusetzen.
Genau.
Ich hatte noch mal ein Thema, auf das ich gerne zu sprechen kommen wollen würde. Das ist das Thema Frauen in der Gastronomie. Mhm. So heißt ja der Podcast. Und ich frage mich, wir hatten das ja schon einmal am Anfang, dieses Thema einmal Frau und Familie, was ja sehr, sehr schwierig ist in der Gastronomie und Karriere.
Ja.
Gibt es denn so Sachen, Situationen oder Worte, die dir einfallen, die dir in deiner Zeit, in der du das jetzt alles so erlebt hast, mal so begegnet sind und du gesagt hast, da fühlst du dich jetzt irgendwie klein gemacht, weil du eine Frau bist oder irgendwie nicht so behandelt, als wenn du ein Mann wärst, dass du sagst, das finde ich jetzt irgendwie schwierig, ich würde mir das in Zukunft anders wünschen, ich würde es gerne anders beeinflussen?
Das ist für mich tatsächlich so, dass ich das aus einer anderen Perspektive vielleicht beleuchten muss, weil es vielleicht aus einer anderen Konstellation heraus manchmal schwierig ist. Für mich ist es natürlich schwierig, als Partnerschaft, Sebastian und ich sind beide Inhaber vom Restaurant Horvath, gleichwertige Geschäftspartner auch, neben der Lebenspartnerschaft. Und in meinem beruflichen Werdegang vorm Horvath, muss ich sagen, war ich noch nie in dieser leitenden Position, dass ich da irgendwie hätte herabwürdigt, dass mich jemand herabgewürdigt hat oder so. Aber seitdem ich das Restaurant betreue, ist es schon so, dass man als Frau von Sebastian Frank wahrgenommen wird. Und das war mir ganz lange egal, muss ich auch ehrlich sagen. Aber mittlerweile habe ich vielleicht auch ein Alter oder ein Selbstbewusstsein erreicht, wo ich sage, nein, es ist nicht egal. Ich bin nicht Frau von. Ich bin Janine Kessler, ich bin Geschäftsführerin von einem Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin. Ich bin Mutter von zwei Kindern und ich bin nicht Frau Frank, ich bin Frau Kessler.
Darf ich einmal wirklich klatschen jetzt, weil ich finde es ganz, ganz toll. Und ich finde toll, dass du das so formulierst, weil als wir unser erstes Vorgespräch hatten zu diesem Podcast, da hast du zu mir gesagt, Marie-Anne, ich weiß gar nicht, was du jetzt eigentlich von mir willst, warum du willst, dass ich zu dir komme, weil ich bin ja nur Geschäftsführerin. Und da habe ich gesagt, ja, was für eine geile Scheiße, du bist Geschäftsführerin,
ja, ich weiß,
und Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin. Ja. Warum sagst du, ich bin denn nur?
Ja, das ist halt, ich bin jahrelang so halt... habe ich das eigentlich immer so gehandhabt, dass Sebastian ist einfach die Person, die Leute sehen wollen. Und ich war da sehr fein damit. Also ich bin auch nach wie vor total fein damit. Er hat da ein absolutes Talent dafür zu reden und ich tue mich da manchmal auch schwer, wie man es wahrscheinlich hier überhaupt im Podcast dann auch, wenn ich es mir anhöre, werde ich wahrscheinlich rot und denke, oh Gott. Aber ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich sage, hey, ich habe jetzt einfach auch schon was geleistet und was ich hier gewuppt habe, neben Kindern, da bin ich jetzt verdammt nochmal auch stolz drauf. Und das habe ich mir erst für mich selber erarbeiten müssen. Ich bin nie so gewesen, dass ich mich selbst beweihräuchere oder so. Ich war immer eine sehr, oder bin nach wie vor eine bescheidene Person, aber ich finde, wenn man einfach was geleistet hat, dann kann man da auch wirklich mal stolz drauf sein und darf man das dann auch sagen. Und ich glaube, dass ich schon stolz darauf bin, dass wir so in den letzten Jahren geschafft haben und dass wir immer noch ein glückliches Paar sind, uns lieben und Das ist auch mein Verdienst mit, weil ich ihn immer zwinge zu reden.
Das ist nur für dich das Beste. Nur für dich das Beste. Nein. Aber ich finde das auch so wichtig, weil meine Erfahrung ist ja sehr ähnlich wie deiner.
Ja.
Mir geht es auch wahnsinnig. Mir gefällt es nicht so gut, um das mal ganz positiv zu formulieren, dass ich auch heute noch nach vielen Jahren der Scheidung meines Geschäftspartners, damaligen Ehemanns, immer noch definiert werde mit, sind Sie die Ex-Frau von Tim Rauer? Das ist so, für mich ist das so, so Quatsch,
also,
weil ich bin nicht die Ex-Frau von Tim Rauer, sondern ich bin Marianne Rauer oder vielleicht Marianne Wild, wenn ich meinen Mädchennamen wieder annehme. Ich bin trotzdem irgendwie die gleiche Person. Ich bin die Besitzerin des Restaurants Tim Raues. Ich habe das mit Tim zusammen gegründet und das ist unser, unser Baby. Das
ist unser Projekt. Also so ein Maskottchen oder eine Sekretärin.
Ja, oder keine Ahnung. Ja. Oder die, die vielleicht mal die Rechnung bezahlt.
Ja.
Oder ich glaube auch der ein oder andere, und das finde ich immer so süß, denkt wirklich, ich mache da oben mit meiner Assistentin der Geschäftsführung, die ich nun mal habe, bei so vielen Mitarbeitern, wir machen nichts anderes als den ganzen Tag nur Kaffee trinken und Kuchen essen.
Ja.
Also ich mache mir ja manchmal einen Spaß draus und mache ja manchmal so Selfies mit einem Kaffee.
Ich trinke auch gern Kaffee, so ist es nicht. Und ich esse auch gern Kuchen. Auch während der Arbeit.
Das ist halt auch wirklich, ob es jetzt die Arbeit am Gast ist oder die Arbeit im Büro. Es ist einfach ein Riesenpamphlet an Bürokratie, was man da hat.
Ja,
ob das jetzt die Rechnungen sind für all das, die ja bezahlt werden müssen und die man vielleicht auch anderen stellt. Oder auch die gesetzlichen Vorschriften, die wir einhalten müssen, mit denen wir uns ja wirklich beschäftigen müssen, die wahnsinnig hoch sind. Also alleine das ist ja schon ein Akt. Unglaublich. Das ist, ich kann mich an den 10 Jahren Selbstständigkeit wirklich nicht an einen Tag erinnern, an dem ich im Büro gesessen hätte und gesagt hätte, och, alles erledigt.
Nee.
Nein, eben nicht.
Kommt man irgendwann an den Punkt, das habe ich mich schon immer gefragt. Also
aber
mir geht es tatsächlich
so.
Auch so.
Es ist auch so, dass ich samstags dann nach dem Abendservice, je nachdem ich nach Hause gehe, manchmal sage ich halt auch, es tut mir furchtbar leid, ich bin so groggy, ich bin so durch, ich habe so viel in meinem Kopf heute auch gelassen, so viel von mir gegeben. Ich muss jetzt einfach auch mal, ich muss einfach mal nach Hause gehen. Irgendwann muss ich noch. Ne? Ich mache ja meistens Samstag, Sonntag, Sonntag, Montag noch was am Computer und arbeite daran. Ich mache noch E-Mails und wir kriegen ja die ganzen Reservierungs-E-Mails und so. Ich mache das ja alles auch noch. Ich habe ja nie Feierabend. Ja?
Mhm.
Manchmal gehe ich dann einfach auch nach Hause und mache dann die Tür zu, Deckel beim Kopf.
Aber ich finde, das ist auch total wichtig, dass eine Chefin oder ein Chef das auch so vorlebt, dass das sein darf. Dass man sich selbst, wenn du dich selbst verheizt, dann lebst du ja eigentlich genau das Falsche für deine Mitarbeiter vor. Sondern du musst ganz achtsam mit dir selber sein, um auch, dass die Mitarbeiter genauso mit sich umgehen und hoffentlich sich lange Zeit bei dir wohlfühlen werden und sich immer gut aufgehoben fühlen, um den Job auch möglichst lange auf einem guten Niveau machen zu können. Und das geht uns ja allen ähnlich, dass wir sagen, okay, auf diesem Level, da herrscht auch schon manchmal ein extremer Druck.
Absolut.
Und dem musst du standhalten.
Das ist es ja, ne?
Und dafür brauchst du deine Pausen, um Kraft zu tanken. Und ich finde es total wichtig, seinen Leuten das auch so vorzuleben und auch nicht das Gegenteil abzuverlangen dann.
Ich muss sagen, mir ist das am Anfang schwer gefallen,
ja,
da auch Grenzen zu ziehen und mich nicht immer für alles und verantwortlich zu fühlen. Aber ich bin dazu übergegangen zu sagen, dass wir halt wirklich bis auf kleine Ausnahmen im Jahr, wo jetzt mein Restaurantmanager im Urlaub ist, wo ich das dann wirklich mit fixe, zu sagen, dass das Unternehmen unabhängig von mir laufen können muss, weil ich muss auch mal in Urlaub gehen. Ich muss auch einfach mal die Möglichkeit haben, mal das Telefon auszuschalten und einfach mal nur Mensch sein zu dürfen. Das muss man mir ja auch mal ermöglichen. Dass ich überlege immer, was würde passieren, wenn du krank bist und ins Krankenhaus musst und du kannst irgendwie 3 Wochen lang nichts tun. Ja, nee, das sind immer von Anfang an so meine Gedanken
gewesen. Ja, ich verstehe dich total. Ich mache mir da oft Gedanken drüber.
Prokura drüber. Wer darf Überweisungen machen? Wer darf aufs Konto zugreifen?
Ja.
Mit ganz vielen Sicherheitsnetzen, dass halt, obwohl ich diejenige bin, die das verwaltet, trotz alledem in dem Moment ersetzbar wäre, dass alle Funktionen, die ich erfülle, von anderen, ganz vielen Menschen, ganz vielen helfenden Händen in dem Moment begangen werden könnten. Und zwar nur mit dem Hintergrund, nicht damit es mir gut geht oder Tim gut geht, sondern damit die Mitarbeiter am Ende des Monats ihr Gehalt überwiesen bekommen und die Lieferanten ihr Geld.
Ja.
Und das ist denn, sonst könnte es mir auch egal sein.
Ja. Ne? Nee, ich muss auch sagen, dass wir uns da auch, und es war auch ein Lernprozess, um ehrlich zu sein, breiter aufgestellt haben. Ja, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die regelmäßig, Anne, unsere stellvertretende Restaurantleitung, die unterstützt mich regelmäßig im Büro. Das entlastet mich, weil es auch Phasen im Leben gibt, so wie es immer ist, wo man extrem beansprucht ist, wo man einfach mal ein bisschen mehr Unterstützung braucht, auch von einer anderen Person. Und dann gibt es Phasen, da sind die anderen so beansprucht, da, ne, man greift sich gegenseitig unter die Arme. Und das ist auch so, dass das aber für mich ein Lernprozess war, auch unser Baby einfach das Horvath und das Restaurant an sich an erste Stelle zu stellen und uns zurückzunehmen und zu sagen, okay, da herrscht jetzt eine Vertrauensbasis. Das hat ja auch unheimlich viel mit Vertrauen zu tun, die Zahlen zu teilen und Überweisungen machen zu lassen oder sowas. Ne? Das dann wirklich in ihre Hände mitzugeben, da bin ich ganz dankbar, dass sie bei uns ist und dass wir diesen Menschen gefunden haben und würden uns natürlich wünschen, dass sie noch lange bleibt. Und genauso wichtig ist es, dass ich bin zum Beispiel am Abend bin ich nicht im Restaurant. Da haben wir eine ganz tolle Frau, die Janine Voltaire, die die Gastgeberin und Sommelier ist am Abend. Und ja, diese Stelle auch toll ausfüllt. Und es ist halt so, dass wir über die Jahre, die wir das jetzt machen, eigentlich von Jahr zu Jahr neu lernen. Und auch aus dieser Zeit, wo wir uns jetzt, glaube ich, in der schwierigsten Phase unseres Unternehmertums befinden. Und ich glaube, ihr habt ja noch eine ganz andere Phase mitgemacht mit eurem Laden, die Finanzkrise. Oder wart ihr da schon selbstständig?
Zu der Zeit? Bei uns ist die vorbeigehüpft.
Ah, okay.
Also war das 2012 und 2014? Nee. Die Finanzkrise war?
Ich glaube, 2008.
Nee, die habe ich nicht mit. Nee. Da waren wir noch angestellt zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja. Aber ich sage, für uns als eigentlich junge Unternehmer ist das natürlich eine super Herausforderung. Und wenn man sich dann auf so ein tolles Team stützen kann, wie wir es haben, wo die Leute auch schon zum Teil wirklich lange da sind, da ist es total, ja, total wichtig. Und es wird einem so klar vor Augen, wie wichtig es ist, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten, die man gerne um sich hat und die einen durch diese Zeit tragen und andersherum genauso.
Das stimmt. Das ist auch Respekt. Agieren auf Augenhöhe, Vertrauen, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Basisdinge, die dann dazu führen, dass man so ein wunderschönes, angenehmes Arbeiten miteinander hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt nicht jeden Mittag und jeden Abend, wenn wir aufhaben, mit im Service bin, ich freue mich, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn wir Personalessenszeit haben, was ändert sich ja momentan immer, je nach Öffnungszeiten, wie weit wir die immer weiter noch vorziehen müssen. Ja. Aber daran teilzunehmen und auch mitzuessen und mich zu unterhalten mit den Mitarbeitern und zu hören, was die so machen und wo die essen waren, was mit den Kindern ist, alles irgendwie. Das ist für mich so der wichtigste Zeitpunkt am Tag, irgendwie damit dabei zu sein.
Ja. Dieser Austausch fehlt mir tatsächlich manchmal, weil ich ja zum großen Teil auch von zu Hause aus arbeite und nicht so regelmäßig direkt im Restaurant bin wie du. Und von daher genieße ich dann die Momente, wo es dann mal möglich ist. Also wir machen mehrmals im Jahr, also versuchen wir gemeinsam was zu unternehmen als Team. Und das ist immer so, wo ich mich dann auch mit den Leuten mal zusammensetze und wirklich außerhalb des Ladens mal auf einer ganz anderen Ebene unterhalte und immer wieder feststelle, ah, du bist schon eine coole Socke und es ist echt toll, dass du bei uns bist. Und muss echt sein, bin gerade so glücklich mit den Leuten, die wir da haben. Und das auch in dieser Phase, das ist total viel wert.
Das stimmt. Also man ist ja auch glücklich, dass man gerade mit diesen Menschen gerade diese schweren Zeiten erlebt.
Es schweißt zusammen. Ne?
Absolut.
Also so, wie wir sie nicht haben hängen lassen in der Zeit, wo es dann auf einmal alles runtergefahren wurde und wir wirklich alles dafür getan haben, dass sie ihr Gehalt wie immer bekommen können, indem wir aufgestockt haben. Umso mehr unterstützen, haben sie uns jetzt in der Sommerzeit unterstützt, wo wir mit der Idee um die Ecke gekommen sind, wir machen jetzt hier Sommer-Pop-up und servieren mittags noch.
Sonntags dann, vor allen Dingen.
Ja, sonntags.
Das ist dann so die Lieblingszeit wahrscheinlich gewesen. Aber es ist ja wirklich super gut angekommen, oder?
Super, ja, das ist echt gut gelaufen. Und ja, von daher waren wir da total dankbar, auch dass alle so an einem Strang gezogen haben und da mitgemacht haben, weil ich glaube, es war auch sehr anstrengend für die Leute, dieses Mittags und Abends. Wir hatten zusätzlich den Mittwoch frei, also wir hatten 3 Schließtage. Aber trotzdem, Sebastian ist eigentlich in den 4 Tagen, habe ich ihn gar nicht gesehen, weil er hat wirklich fast jeden Mittagsservice mitgenommen und von Freitag bis Sonntag war er ab 9 aus dem Haus und ist nachts wiedergekommen. Und das war wirklich, wo wir gesagt haben, hey, stopp, jetzt müssen wir echt wieder aufpassen, so dringend, wie es jetzt für uns, für den Laden war, dass wir wirklich nochmal einen guten Sommer mitnehmen. So wichtig ist natürlich auch, dass er da jetzt
ziemlich ausbrennt, ne?
Ja, also genau,
Weil die schweren Zeiten kommen ja eigentlich noch.
Ja.
Aber es werden vielleicht trotz alledem gute Zeiten, egal was jetzt kommt, weil ich denke, dass die Menschen, die beim letzten Mal zusammengerückt sind, auch diesmal wieder zusammenrücken werden.
Ich freue mich auf unseren Workshop. Ja. Den
ich fand das sehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das echt genossen,
Total.
Mal unter Menschen zu sein, die die gleiche Passion haben wie ich. Ich habe das ja normalerweise nicht, weil man ist ja so in seinem eigenen Ding meistens drin. Das hat mir richtig viel Freude bereitet, deswegen habe ich versucht, auch zu möglichst vielen Treffen dabei zu sein. Und es war für mich auch schön, als Marianne wahrgenommen zu werden und nicht als Ex von.
Ja.
Das hat mir auch sehr viel Vergnügen bereitet. Das war dieser Austausch, dieser Gleichberechtigte, egal ob Mann oder Frau. Das war alles so wie ich mir das eigentlich vorstelle und wünsche. Und deswegen habe ich auf der einen Seite Angst vor dem, was jetzt kommt, weil es eine lange Zeit sein wird, bis wir das überbrückt haben werden und da werden auch einige mit Sicherheit vielleicht schließen müssen und richtig schließen müssen, weil vielleicht irgendwann auch die finanziellen Ressourcen.
Das kann passieren, ich hoffe es nicht.
Und
man kann wirklich nur hoffen, dass jeder irgendwie so einen langen Atem hat.
Ja, und einen Kredit in der Hand. Also ich habe ja damals im Sommer, also damals gleich einen beantragt bei der KfW. Und habe den auch genehmigt bekommen als eine der ersten und habe den aber halt nie in Anspruch nehmen müssen. Habe den aber noch auf der Halde und muss dann halt, weiß ich nicht, eine Woche vorher Bescheid sagen. Muss mich aber, glaube ich, bis zum 31. Dezember entscheiden. Aber ich nehme an, bis zum 31. Dezember werde ich ganz genau wissen, wo der Hase langläuft. Ob in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Und ich wünsche uns nur das Beste, viel Durchhaltevermögen, dass wir alle zusammenhalten, dass wir miteinander reden können. Und ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für deine sehr offenen Worte, für das tolle Gespräch. Ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel lernen werden. Ich finde es toll, dass man wirklich was von dir gehört hat, weil man Dankeschön. Kann ja eigentlich über dich gar nichts richtig erfahren, wie ich festgestellt habe beim Googlen.
Das ist auch absolut in Ordnung so.
Ja, aber ich finde, du bist bist einfach wahnsinnig inspirierend. Ich glaube, du bist auch sehr inspirierend für die Frauen, die das jetzt gehört haben. Und deswegen bedanke ich mich ganz besonders bei dir, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast.
Danke auch für die Einladung.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Raue. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast@frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter @marianneraue.